Eins, zwei, drei. Super.
Ist das jetzt Waldorfschule oder? Okay.
Definitiv.
Prima. Ich fühle mich genötigt.
Okay, ich lege los. Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft. Diesmal die Revision 26. Und heute habe ich einen Gast da, und zwar den Jens Kochtreis. Hi Jens.
Hallöchen. Tag.
Ja, ich denke, man muss dich nicht groß vorstellen. Dich sollte man in Webentwicklerkreisen kennen. Gründer der
Zu viel der
Webcrowds
Güte.
und ja, auch viel in Technikwürze zu hören und auch generell immer eine gute Quelle für gute Frontend-Entwicklungs-News und Infos und Techniken. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Bin ich auch mal in diesem Podcast präsent.
Genau. Zierst unser Haus.
Gottchen.
So, wir haben ein paar schöne Frontendler-Themen uns zusammengesucht, von denen es diese Woche einige gute gab. Und ja, als erstes Thema haben wir uns zurechtgelegt die Neuigkeit, dass Googles Chrome Frame Plugin für den Internet Explorer jetzt endlich oder demnächst zumindest verfügbar sein soll in einer Version, die zum Installieren keine Admin-Rechte mehr braucht. Und ich denke mal, das finden wir beide ganz gut, oder?
Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das gut finde. Wirklich nicht. Weil, wie bekommen die denn den Google Chrome Frame in den Browser rein? Die müssen ja eigentlich irgendeine Programmierschwäche des IE ausnutzen, oder? Irgendeinen Bug. Und also das hört sich für mich als Sicherheitslaien so an, als wäre das so ein freundlicher Trojaner. Und da, wo so ein freundlicher Trojaner reinkommt, kann auch ein unfreundlicher rein.
Ja. Ja, auf gute Frage. Also die hier in der Meldung wurden halt die Google-Ingenieure auch gefragt, wie sie das jetzt letztendlich hinbekommen haben, dass man eben anders als früher keine Admin-Rechte mehr braucht. Und ja, die haben dann einfach nur gegrinst und wollten das nicht verraten.
Genau.
Insofern scheint deine Theorie nicht so ganz falsch zu sein.
Ja, also ich finde das ja auf der einen Seite eine pfiffige und witzige Geschichte, aber auf der anderen Seite läuft es in meinen Augen in eine völlig falsche Richtung, also für jeden in eine völlig falsche Richtung. Alle glauben jetzt, man könnte den IE zu einem richtigen Browser machen, indem man nur diesen Google Chrome Frame da installiert. Aber dazu brauchst du zum einen irgendeinen Link, der das macht. Also das muss ja dann wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, schon der Nutzer aktiv selber tun.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du würdest das für Otto-Normal-User, der gerade mal froh ist, verletzungsfrei das Internet zu bedienen, einbauen. Der klickt da doch nicht freiwillig drauf. Der versteht das doch auch gar nicht. Und den interessiert es auch überhaupt nicht, welche Probleme wir mit diesem Browser-Imitat haben. Als Frontend-Entwickler, das interessieren ja schon unsere Grafikerkollegen oder die Marketingleute oder die Backend-Entwickler, interessiert das ja alles gar nicht.
Ja.
Warum soll das denn den Endkunden interessieren? Warum soll der da draufklicken? Also, ich finde das keine wirklich besonders tolle Idee. Es lenkt eigentlich nur davon ab, dass wir mit Progressive Enhancement eine vernünftige Entwicklungsstrategie überall implementieren müssen.
Naja, ich denke mal, man sollte schon, also man sollte schon so programmieren, dass man sich nicht darauf verlässt, dass der Besucher sowas installiert. Aber vielleicht bietet das ja dem ein oder anderen frustrierten Firmenmitarbeiter einen Weg auf eigene Faust, eben das Diktat seiner IT-Abteilung irgendwie zu überwinden und irgendwie doch ein bisschen mehr ja, gestalterische Zauberei im Web zu erleben.
Für den Fall finde ich es auch ganz sinnvoll. Für den Fall ist es okay. Aber jetzt für den normalen Nutzen, für den normalen Einsatz sehe ich das eher relativ sinnfrei und nutzlos.
Ja.
Also,
da ja, also ich denke, das ist halt auch einfach nur ein Baustein von vielen, die irgendwie so in einem Sammelsurium an Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber ich denke, dass der Erfolg von Chrome Frame gerade in Unternehmen, die ja auch so die größten Bremsen und Blockierer sind, wahrscheinlich eher verhalten war. Also weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die IT-Abteilungen solche Samariter sind, dass sie sich den angucken, nur um irgendwie ihren Mitarbeitern was Gutes zu tun, oder?
Nö, natürlich. Also das interessiert die nachher auch eher gar nicht. Ja. Wenn du Pech hast, ist da jemand vorm Rechner, der sowieso Mails auf der Kommandozeile liest und sich sein Mailserver am besten alle zwei Wochen neu kompiliert, dann interessiert das doch nicht, wie so eine Webseite aussieht.
Ja.
Mhm. Ja. Die haben auch andere Prioritäten. Deswegen, ich finde das jetzt ganz witzig. Das ist ein schöner Stachel gegen Microsoft, aber auch nicht sehr viel mehr in meinen Augen.
Mhm. Ja. Du bist ja auch einer, der tendenziell eher noch relativ stark rückwärtskompatibel arbeitet, ne?
Also ja, weil ich mir, weil zum einen durch die Kunden, aber zum anderen denke ich mir, es wäre zwar schön, wenn ich die ganze Zeit den IE6 und vielleicht sogar noch den IE7 ignorieren könnte, aber auf der anderen Seite möchte ich doch eigentlich auch eine barrierefreie Seite oder eine möglichst so barrierearme Seite wie möglich haben. Mhm. Und was für Menschen mit Behinderung gilt und für Menschen, die vielleicht einen Screenreader gewohnt sind, die den nutzen müssen, was für die gilt, das sollte doch eigentlich auch für diejenigen gelten, die halt dummerweise aus betrieblichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer den IE6 nutzen müssen. Also ich möchte die ja nicht aussperren, ich möchte ihnen halt nur nicht die gleiche Experience geben müssen. Darum geht es mir. Also wenn dann der Kunde runde Ecken haben möchte, dann soll er die haben, aber halt nur den Browsern, die es können. Mhm. Und wenn Microsoft halt erst in der neuner Version das integriert hat, dann ist ja deren Problem. Dann finde ich es nicht in meiner Pflicht, die Versäumnisse des Browserprogrammierers auszubügeln. Aber ich möchte schon, dass auch ein Nutzer des IE6 die Seite vernünftig sehen kann. Und wenn in zwei Jahren es so gut wie kein IE6-Nutzer mehr gibt, dann atmen wir alle mal tief durch, freuen uns der Dinge und ärgern uns dann auf anderem Niveau weiter über andere IE-Versionen.
Ja. Ja, also ich habe so selber die Erfahrung gemacht, dass der Weg eigentlich auch nicht so weit ist, wenn man den IE dann, den 7er supportet, dann muss man eigentlich gar nicht mehr so viel machen, um den 6er dann auch mit zu supporten. Also, weil der IE-7er ist jetzt ja auch noch bei weitem kein akzeptabler Browser.
Nö, es ist ein leicht verbesserter 6er. Also man könnte auch 6,5 dazu sagen.
Ja.
Aber im Prinzip ist es auch so, dass du mit Zoom Doppelpunkt 1
die meisten
Probleme lösen kannst. Ich hatte letztens mal ein Layout, da habe ich mich gefreut, dass es in allen Browsern toll aussah, bis zum IE7 runter. Und dann habe ich den Killer-Browser per se aufgemacht und alles sah so richtig zerschoben aus. Ja. Und dann habe ich fröhlich überall ein Zoom 1 verteilt und alles sah wieder prima aus.
Ja, ja, das ist echt so ein Wundermittel. Und dann zweiter Platz geht an Position Relative.
Ja.
Und Display Inline ist ja auch immer gut.
Display Inline ist bei Floats dann immer wichtig, ja.
Ja. Oder wenn so bei so Sachen wie, wenn du so Listen hast, die so Geisterabstände haben zwischeneinander.
Ja, da kannst du aber auch mit Zoom 1 gut weiterkommen.
Ja, ich hatte ja letztens auch mit ein paar WebKit-Spezialitäten rumgespielt. Habe Hardware-Beschleunigung aktiviert auf so bestimmten Flächen, einfach weil da viel große Bilder gescrollt werden und das war echt super flüssig danach. Hat aber eben so Sachen wie Overflow, Visible dann ignoriert und Sachen abgeschnitten. Und lustigerweise war auch da die Lösung, in Position Relative wieder wegzunehmen. Das heißt also, ein Position Relative mit Hardware-Beschleunigung hat irgendwie dazu geführt, dass das abgeschnitten wurde.
Oh, schön. Ja, ja, das ist sowas Ähnliches, hatte ich mal bei den Formularelementen im Firefox. Das war, hatte irgendwas mit Ein- oder Ausblenden per jQuery. Aha. Und Select-Elementen und Position Relative zu tun. Das ist aber jetzt mittlerweile etwa 3 Jahre her und ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber seitdem bin ich mit Position Relative ein bisschen vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, dem IE irgendwie weiterzuhelfen.
Ja.
Gut, gehen wir mal zum nächsten lieber.
Genau. Ist auch ein Thema, das mit Google Chrome zusammenhängt. Und zwar ist jetzt es kommen ja regelmäßig neue WebKit-Builds raus und Chrome-Builds. Und die allerneueste Version von Chrome, die wartet wartet eben nicht mehr mit einer permanenten Adressleiste auf. Sprich, die blendet sich halt einfach weg und du hast dann nur noch die Tabs oben und der Platz, wo die Adressleiste drin war, der wird eben dann von der Seite selbst mitbelegt. Hm. Ja. Dann hat der eine Print Preview endlich mal. Juhu!
Ja, und die ist toll. Ja. Die ist klasse. Also ich war total baff. Die überrascht mich ja auch ständig, diese Chrome. Der überrascht mich ja ständig, weil die so alle paar Tage mal wieder neue Versionen rausbringen und ich schließe meinen Browser eigentlich nie. Und nur durch Zufall, wenn der mal abstürzt, dann kriege ich die neueste Version.
Dann kriegst du wahrscheinlich schon 2 neue Versionen, immer wenn der abgestürzt ist.
Genau. Und dann kommt auf einmal diese Print-Preview, die sieht richtig toll aus.
Ja.
Möchte man sich nur noch diese anschauen.
Die scheint ja irgendwie auch wie irgendwie alles in Chrome, auch der Web Inspector ist ja alles, sind ja eigentlich HTML-Sachen. Irgendwie ist der auch aus HTML gebaut anscheinend. Aber sieht echt schick aus, so zurückgenommen, wie Chrome halt so ist. Mit allen wichtigen Optionen. Und vor allem, man muss halt nicht den Browser wechseln oder irgendwie tatsächlich oder in PDFs reindrucken, um irgendwie zu gucken, wie das Print-Layout geworden ist.
Ja, aber das mit diese Kompaktnavigation, irgendein Browser hatte das doch auch schon mal. Mich jedenfalls irritiert es ein bisschen, so diese Idee der Navigation, die dann wieder verschwindet.
Ja.
Und ich finde es auch nicht so doll, weil was ja doch ganz hilfreich ist, wenn man da oben diese Adresse mal sieht, um zu erkennen, ob man tatsächlich auf der Domain ist, die eben in der E-Mail stand, auf die man geklickt hat. Also wenn da der Phishing-Filter dann vielleicht nicht ausreichen sollte, dann sieht man vielleicht selber oben, dass da doch nicht Commerzbank.com steht, sondern irgendwas anderes, Ru oder so.
Ja.
Und man könnte vielleicht dann anfangen nachzudenken.
Ja.
Und diese 30 Pixel sind jetzt weder hässlich, also es geht ja um diese 30 Pixel etwa höher, sind in meinen Augen jedenfalls weder hässlich noch störend. Ja. Deswegen weiß ich nicht, warum das da oben verschwinden soll. Aber
ja, ich meine, wahrscheinlich wird der Grund wieder daran liegen, irgendwie Netbooks und wenig Platz und hier und da. Tralala. Der IE9 hat das ja irgendwie besser gelöst. Der macht das ja so, dass er die Adressleiste irgendwie in einer Zeile mit den Tabs hat. Da hat man zwar dann weniger Platz für Tabs, aber im Zweifelsfall reicht das dem Durchschnittsuser aus.
Ja, mir nicht.
Ja, nee, mir auch nicht. Aber mir gehen auch oft diese, also du kannst ja bei Windows auch einstellen, dass diese Taskleiste automatisch wieder weggeht. Finde ich auch immer ein bisschen anstrengend. Also mag ich eigentlich auch nicht so.
Nee.
Und dementsprechend weiß ich auch nicht, ob das jetzt so cool ist, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht.
Ich fände es nur schön, wenn man es dann relativ einfach wieder zurückstellen könnte. Also wenn die Option dann relativ einfach ein- und ausstellbar wäre. Das ist bei Chrome so eine Sache. Da kann man manche Sachen nicht so einfach finden wie bei anderen Browsern. Mhm. Das sind teilweise gut versteckt oder gar nicht existent. Und dann wäre es mal
ganz praktisch. Nicht in einem Menü, ne? Also kannst immer, es gibt irgendwie 8 Millionen Startup-Parameter, die man irgendwie an seine Verknüpfung hängen kann. Und aktuell ist es, glaube ich, auch so, dass dieser Canary-Build, der könnte jetzt schon die Adressleiste ausblenden, wenn man eben diesen Startup-Parameter setzt. Und ich nehme mal an, dass man das dann in Zukunft, wenn das sollte das Default werden, dass man es halt dann umgekehrt wieder abschalten kann. Ja, aber in den Optionen findet man das tatsächlich nicht. Ja, mal schauen. Was allerdings auch kommt und was sehr cool ist, ist, also das ist auch noch so ein Nachzügler von der Google I.O., die wir letztes Mal auch schon mal erwähnt hatten. Und zwar die Developer-Tools im Chrome, die haben einige Neuerungen erfahren. Unter anderem kann man jetzt im CSS rumspielen und die speichern dann Zwischenstände. Und sozusagen jedes Mal, wenn man eine Änderung macht, gibt es einen neuen Zwischenstand und man kann jederzeit wieder hin und her springen zwischen diesen ja, Veränderungen, die man gemacht hat und die wiederherstellen oder doch wieder zurückspulen. Und man kann eben dann auch hingehen und die, wenn man zufrieden ist, dann abspeichern. Sprich, man kann fast eigentlich nur im Chrome Styles schreiben und gestalten und am Ende macht man Save As. Und ja, braucht eigentlich Styles gar nicht mehr in was auch immer schreiben.
Ja, das fand ich eine richtig tolle Idee. Sie haben quasi eine Art Mini-Versionierung in dieses Entwickler-Tool eingebaut. Und du kannst nachher all das, was du an Änderungen eingetragen hast, dann gesammelt nur die Änderungen als Datei exportieren und nicht jetzt die komplett geänderte Datei, sondern nur die Änderungen. Das ist schon eine richtig praktische Geschichte, die ich so jedenfalls bei Firebug nicht kenne. Vielleicht kommt das ja da noch nach.
Ja, ich meine, es gibt dieses Fire CSS oder so, das so ein bisschen in die Richtung geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding war. Irgendeins gab es auf jeden Fall.
Ich finde es jedenfalls richtig gut. Ich hab mich immer noch nicht so richtig umgewöhnt von Firebug an ein anderes Tool. Ich nutze auch das bei Chrome relativ selten. Allerdings, da ich Firefox irgendwann mal als meinen Standardbrowser gekickt habe, weil der einfach so lahm war, durch die ganzen Extensions so extrem umständlich und lahm wurde, nutze ich jetzt doch mittlerweile immer häufiger die Developer-Tools da bei Chrome.
Ja.
Vielleicht freunde ich mich ja nochmal mit denen an. Es sind
Ja, das
jedenfalls
ist
ein
immer so
paar
ein.
tolle Ideen dabei. Richtig schöne Sachen.
Ja. Genau, die haben, der Paul Irish hat da zusammen mit einem Kollegen die Neuerungen vorgestellt in einem knapp 50-minütigen Video und da sind dann noch irgendwie Sachen im Network Graph drin und ich glaube, was man für CSS kann, kann man irgendwie auch mit JavaScript und man kann JavaScript dann entminifizieren, verändern und wieder minifizieren und so weiter. Habe ich mir nicht komplett bis zu Ende angeguckt, das Video, aber werden wir auf jeden Fall mal verlinken.
Ja, ist eine sehr schöne Geschichte. Und jetzt als nächstes muss ich mich dringend mit Dragonfly auseinandersetzen bei Opera,
Ja.
weil die werden ja jetzt auch, die haben auch immer mehr in die Entwicklung investiert und sind jetzt mit der 1.0er-Version draußen. Da muss auch einiges passiert sein.
Ja, die
Die
müssen einen
einzigen.
richtigen Quantensprung gemacht haben. Irgendwie sind alle hin und weg.
Ja, die einzigen, die immer noch um Jahrhunderte hinterherhinken, sind mal wieder die Freunde von Microsoft. Aber das ist halt, wenn man so eine kleine mittelständische Browser-Klitsche ist wie
Ja, die haben
Microsoft,
halt
ne,
nicht so viel Ressourcen.
die haben nicht so viele Ressourcen. Wenn
Ja.
die jetzt mal so eine richtig große Firma wären, die Opera, ne, dann
Ja.
könnten die natürlich sowas mal machen, das verstehe ich ja schon.
Ja, das stimmt.
So ein Weltkonzern wie Opera, die haben da natürlich was ganz anderes dran.
Ja, die können mit ganz anderen Geschützen auffahren.
Ja. Es ist doch traurig, oder?
Ja, also, ja, keine Ahnung. Mal sehen, was der IE10 bringt.
Ja, toll, toll. Der
Aber
funktioniert
es ist
dann nur auf
anscheinend
Windows
tatsächlich
7.
also ein Ressourcenproblem bei Microsoft. Also wir hatten ja auch den Daniel da im Interview und letztendlich gab es einfach ein paar Fragen, die sich irgendwie aufdrängten und die man einfach nicht zufriedenstellend beantworten konnte, außer eben mit der ganz schlichten Antwort, dass dass man irgendwann einfach fertig werden wollte. Und anscheinend hat man tatsächlich nicht genug Manpower dann da gehabt, um das in der Zeit alles reinzukriegen.
Tja, dann sollten sie einfach WebKit als Browser-Engine nehmen, ja, und sich an der Weiterentwicklung mitbeteiligen.
Ja.
Oder sich bei Firefox an der Weiterentwicklung beteiligen. Ja. Sollen einfach irgendeine der Engines nehmen, die was können,
ja,
und nicht weiter versuchen. Die haben vor 10 Jahren hatten sie mal einen tollen Browser und ja, das war's dann halt. Das scheint.
Aber dann ist es ja nicht natives HTML5, weißt du?
Ach ja, genau, das war das. Ja, okay, aber das gehört ja zu dem Punkt, die ich bei Microsoft immer so traurig finde. Die einen bauen was total Tolles auf und dann kommt die Marketingabteilung und reißt alles mit einer dummen Bemerkung wieder nieder.
Mhm.
Das tut mir immer so für die Entwickler leid, weil ich glaube, die meisten Entwickler, die da an diesem Browser oder auch an anderen Projekten arbeiten, die sind gar nicht so schlecht drauf. Aber dann kommt die Marketingabteilung und entscheidet zum Beispiel, dass in Outlook 2007 und 10 Word als HTML-Preview eingerichtet werden soll, weil ja bekannt ist, dass Word einfach die tollste Browser-Engine auf dem Erdball ist. Ne? Also es geht nichts, vielleicht noch PowerPoint, was besser HTML-Dateien darstellen könnte. Und
aber echt.
Da packst du dich echt an den Kopf.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass da diese Marketingabteilungen, die gehören alle gefeuert. Das ist so traurig.
Naja, definitiv. So traurig. Ja, die erzählen eh nur Quatsch. Also ich meine, auch hier mit dem, wir unterstützen keine W3C-Module, die irgendwie noch nicht annähernd final sind. Und zack, kaum ist die Public Preview 1 vom IE10 raus, also nicht mal irgendwie 2 Monate oder 3 Monate, nachdem die genau das bezüglich des IE9 eben verkündet haben, und schon kann der irgendwie Gradients und schon kann der 3D-Transforms und so Sachen, die halt, also 3D-Transforms, das ist ja mal wirklich so mit das allerletzte, was neu dazugekommen ist.
Ja, das ist die neueste heiße Scheiße, da muss man dabei sein.
Ja.
Ja. Das ist, ja gut, die kennen wahrscheinlich auch in der amerikanischen Übersetzung den Konrad Adenauer. Was erinnert mich mein Geschwätz von gestern?
Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ich ziehe mal ein anderes Thema direkt mal vor, was irgendwie dazu passt. Und zwar gibt es eine Seite, die eine Aufstellung hat über die Stylesheet-Limits im Internet Explorer.
Mhm.
Und da gibt es ja welche Limits, gegen die man unter Umständen, also nicht, dass das jetzt guter Programmierstil wäre, aber man könnte schon dagegen knallen, so hier und da.
Ja, man könnte dagegen knallen. Es gibt auch noch ein anderes Limit, das hier nicht erwähnt worden ist, dass der Chris Heilmann vor ein paar Monaten mal getwittert hatte. Ich glaube, ich habe das in meinem Blog
erwähnt. Also die 270k Limit irgendwie beim Parsen von Stylesheets oder was?
Nee. Und zwar gab es noch eine Menge an, ach genau, die 2000 Klassen. Man darf nur maximal 2000 Klassen pro Element vergeben. Das hatte irgendwann mal der Chris getwittert.
Okay.
Das ist von einem Kilian Falkow oder so. Kilian, ach, was weiß ich. Kilian Falkow?
Okay.
Noch nie gehört.
Klingt aber auf jeden Fall nicht so, als würde man in der Realität darauf stoßen,
nein,
oder?
Nein. Nein, also ich glaube, die Vermutung von Chris war damals, dass man vielleicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Content-Management-Systemen auf sowas kommt. Aber auch da frage ich mich, welches CMS, und es gibt schon wirklich ziemlich abartige CMS, auf die Idee käme, bis zu 2000 verschiedene Klassen zu vergeben. Aber wenn, dann weiß man halt, bei 2000 ist dann irgendwann mal Limit.
Ja, irgendwer ist immer der Erste bei sowas.
Genau. Und jetzt gibt es da diese Auflistung, welche weiteren Maximalwerte man zu befolgen hätte. Also ein Stylesheet darf beim IE nur bis zu 4095 Regeln haben. Habe ich noch nie durchgezählt.
Ja.
Dann der IE akzeptiert nur bis zu 31 Importregeln und wenn du mit Import arbeitest, dann sollten die auch nur bis zu 4 Ebenen tief sein.
Genau, so hintereinander verkettete Imports.
Genau. Ja, nicht hintereinander verkettet, sondern...
Ich dachte so, ich importiere, also aus Stylesheet 1 importiere ich Stylesheet 2 und in dem ist wieder ein Import für Stylesheet 3 so. Und darin, und so hat man dann diese Kette und die darf irgendwie nur 4 Levels weitreichen.
Ach so, so hast du das verstanden. Ich habe das eher so verstanden, dass ich nicht im Filesystem tiefer als 4 Ebenen gehen darf.
Ach so, nö. Das glaube ich.
Sollte man nochmal nachlesen. Ja. Aber beides, egal wie wir es verstehen, wir können es ja in beide Richtungen verstehen, sollte man einfach mal als maximalen Wert nehmen. Und jetzt bei diesen 31 Importregeln und bei den bis zu 4095 Regeln, dafür gibt es 2 Testdateien in unserer Shownotes da verlinkten Seite. Und die funktionierten bei mir im Chrome wunderbar. Also können wir wahrscheinlich davon ausgehen, achso, in Firefox 4 funktionierten sie auch prima. Mhm. Wir können also davon ausgehen, dass das tatsächlich nur IE-spezifische Probleme sind, die richtige Browser nicht haben.
Ja.
Und nichtsdestotrotz ist es doch mal, finde ich, wir können darüber über Sinn oder Unsinn lange debattieren, aber da finde ich es ganz praktisch, einfach das mal zu wissen.
Ja.
Und dann muss man sich einfach nachrichten. Und man kann ja sowieso, könnte sowieso sagen, 31 Importregeln ist eh zu viel.
Ja, also an sich ist es ja definitiv auch zu viel, auch unter so den Aspekten, die man mittlerweile auch dann noch mit berücksichtigt, wie sind ja so viele Dateien, die dann irgendwie auch wieder Requests erzeugen und so. Aber ich würde es auf jeden Fall, ich finde es nicht komplett irgendwie unrealistisch, dass ich mal auf irgendein Projekt treffe, das tatsächlich furchtbar viele Imports hat. Also habe ich auch schon gesehen, waren vielleicht dann keine 31, aber wenn man jetzt so Plugins hat wie Fancybox und jQuery UI und dann noch, weiß ich nicht, was alles gibt.
Mhm, genau, wenn du die noch dazu schmeißt.
Genau, dann ist man halt schnell mal dann mit so vielen Importregeln am Start. Also wenn die jetzt über Import eingebunden würden.
Genau, und wenn du nicht dafür sorgst, dass die Dinger nachher alle zusammengefasst werden, was natürlich nachher auch wieder zum Nachteil werden kann, denn dann irgendwann mal erreichst du eine unheimlich hohe Pfeilgröße oder du kommst dann über diese 4000.
Genau, also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man irgendwie zusammenfasst, dass man schon den 4000 Regeln nahe kommen kann. Also weil ich habe auch manchmal so Projekte, die sind von hervorragenden Designern gemacht, also die wirklich guten Designern und die verfolgen aber das Prinzip, dass die eben nicht so ein Schema F haben, nachdem das alles aufgerastert ist. Das heißt also, du hast quasi pro Seite hast du eigentlich, obwohl alles sehr der vorherigen Seite sehr ähnlich sieht, nicht so viel Wiederverwertbares. Das macht die Seiten zwar schwieriger zu bauen, aber andererseits auch interessanter. Also so nach dem Prinzip, ein Gesicht ist auch interessanter, wenn es nicht symmetrisch ist, sondern wenn es irgendwie Asymmetrien hat. Und dementsprechend kommt man da furchtbar schnell auf super viele Selektoren und Anfasser, die man einfach braucht. Und kann ich mir in so einem Fall dann vorstellen. Oder dass man auch gegen die 270 Kilobyte Grenze kommt, die ich irgendwo auch mal gelesen hatte, die es gibt.
Also ich habe bislang noch nie ein Performance-Problem, oder was heißt ein Performance, ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass eine Datei nicht komplett gelesen wurde. Also offensichtlich bin ich noch nie an diese 4000 herangekommen, obwohl ich schon recht komplexe Seiten gemacht habe.
Ja.
Ja, also. Früher gab es mal eine wunderschöne Seite, bei der man zeigen konnte, dass man unheimlich viele Dateien importieren oder verlinken konnte, nämlich die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Und ich stelle gerade fest, wo wir so telefonieren, dass da offensichtlich mal jemand unter anderem meine Lästereien, aber auch die von Thomas Kaspers entweder mal mitbekommen hat oder selber mal recherchiert hat.
Ja.
Denn das ist jetzt alles zusammengefasst.
Okay.
Die früher etwa 20 oder 30 Einzel-CSS-Dateien sind jetzt in einer. Ist doch schön.
Ja, das ist doch dann gut. Heißt ja letztendlich, dass dass man dass das Rumrenten über solche Praktiken dann irgendwo doch gehört, also dass das dann irgendwie wahrgenommen wird, ne?
Manchmal. Der Stern ist immer noch miserabel, aber okay.
Ja, aber der Stern
Alles
ist ja
vor.
inhaltlich auch miserabel, wie Stefan Niggemeier geschrieben hat.
Ja, genau. Ich hab mich gefreut und habe dann gleich den passenden Kommentar dazu geschrieben, weil das, was die inhaltlich falsch machen, das machen sie im Quellcode ja auch falsch.
Okay, habe ich gar nicht gesehen, dein Kommentar, muss ich mal gucken.
Ja.
Okay. Dann noch ein Microsoft-Thema, und zwar Microsoft und Adobe haben sich irgendwie zusammengetan und einen Vorschlag für ein CSS 3 Floats und Positioning Module eingereicht. Also ein auf dem bestehenden Floats und Positioning-Modul aufbauendem noch weiterreichenden Modul. Und das ist, also ich habe es mir angeguckt, ist echt intuitiv und total cool. Und zwar funktioniert das so, dass du kannst halt bisher konntest du ja Float, None, Left und Right machen, und jetzt kannst du einen vierten Wert zuweisen, und das ist Positioned. Und wenn du das zuweist, dann wird das, dann musst du noch sozusagen Position Absolute und oder Position Fixed um dein zuweisen, und kannst dann ein Element irgendwo frei positionieren, und andere Elemente fließen um dieses Element drumherum. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Zusätzlich kannst du auch hingehen und eine Shape, also eine Form definieren, entweder so deklarativ, dass du halt sagst Circle oder Rect und dann irgendwelche Maße, und dann wird halt diese Form um das Objekt gelegt, und in der Regel fließt dann der innere Text entsprechend der Form entlang, wie auch eben die nicht flotenden Elemente, die außenrum liegen, die legen sich dann um diese Form rum. Oder du kannst auch ein Alpha Transparenz PNG zuweisen, und dann kannst du ihm sagen, nimm halt sozusagen den Festbereich aus diesem PNG als Form für den Umfluss. Und du kannst innere Paddings angeben und äußere Margins um diese Form. Und du kannst auch sagen, Text soll irgendwie über einem Element aufhören, drumherum zu fließen und erst unter dem Element weiter fließen. Oder du kannst sagen, Text soll nur links von dem Element entlang fließen, sodass rechts halt quasi ein freier Bereich bleibt, oder umgekehrt.
Das Spannendste an diesem Entwurf finde ich ja, dass die dann komplett von dem bislang boxigen Internet weggehen. Wenn du die Shapes dir da anschaust, dann kommt ja genau das als Endprodukt heraus, was Eric Meyer vor ewigen Jahren mit Tricks und Kniffen mal realisiert hat, dass du also tatsächlich um einen Kreis herum den Text laufen lassen kannst
Der hat
und
wahrscheinlich
so
einfach den
dieser.
gesliced in viele so,
Genau,
ja.
ja, genau. Und hier ist das tatsächlich eine Kreisform. Also ansonsten ist ja alles eckig im Internet. Und jetzt könnte es tatsächlich in Freiform oder in einer runden Form sein. Finde ich spannend, dass sowas gehen soll. Ich weiß nicht, ob die Browserprogrammierer das hinkriegen.
Ja, das weiß
Aber
ich auch nicht genau. Also
es würde jedenfalls von dem alten Paradigma, das alles eckig ist, abweichen. Mal schauen, ob wir das dann in 3 Jahren oder in 10 Jahren eher haben.
ja, also ich finde es halt irgendwie gut, weil ich finde, dass das einfach mal so ein bisschen frischen Wind so in die Gestaltung reinbringen könnte.
Aber Float Center haben sie immer noch nicht sich ausgedacht, ne? Also
Nee, stimmt.
Das ist ja, das fehlt ja eigentlich. So ein Float Center.
Ja, wobei du kannst, wenn du das mal überlegen. Du könnt, also mit diesem Modul geht das aber. Du könntest zum Beispiel, du kannst halt ein Float Positioned machen und dann machst du einfach ein Left 50% und dann machst
ja,
du.
Ja, gut. Das ist ja das gleiche, was du jetzt mit Margins machst. Margin Auto für die beiden Horizontalen.
Ja.
Genau, aber da das hätte man sich ersparen können.
Ja.
Hätte man sich ersparen können, indem sie einfach das Float Center eingeführt hätten, was dann eine Runde intuitiver gewesen wäre. Aber soll mir wurscht sein.
Ja, wobei, aber wenn du, was ist denn, wenn du diesem Ding einfach nur ein Position Relative gibst oder sowas? Dann wird es wahrscheinlich links hängen, ne?
Ja. Jo, klar.
Ja, keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben.
Vielleicht, weil sie sich gedacht haben, die eine Lösung reicht. In dem Moment, wo der Sechser ausgestorben ist, dann können das ja auch alle aktiven Browser.
Ja.
Reicht wahrscheinlich auch.
Ja, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich war das schon wieder zu trivial, um das jetzt in diesem Vorschlag mit zu integrieren.
Möglich, ja. Aber weißt du, es wäre so eine logische Weiterentwicklung gewesen, auch wenn es vielleicht niemand gebraucht hätte.
Ja.
Aber es wäre dann halt so intuitiv gewesen. Ne? Float, Center, fertig.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht auch so Float Vertical Center oder so wäre auch mal cool. Oder Float Top und Bottom, wenn wir schon dabei sind.
Ja gut, also die vertikale Ausrichtung, das ist ja nur überhaupt das Allerschlimmste in allen Browsern. Das geht mir ja sowas von auf den Zeiger.
Ich hatte mir letztens überlegt, dass man das vielleicht lösen könnte, indem man irgendwie mit 2D-Transforms arbeitet. Weißt du hast einen Container, den rotierst du erstmal auf die Seite und dann lässt es links floaten und das Ding rotierst dann wieder nach zur anderen Seite. Ist zwar ein bisschen heftig, aber vielleicht geht das. Also wollte ich irgendwann mal testen.
Ja, aber also selbst wenn das jetzt in allen Browsern funktionieren würde, was ja schon unlogisch ist, weil das ist ja modernes CSS, also funktioniert es schon mal maximal frühestens im IE9.
Moment mal, es gibt ja den coolen Rotate-Filter im IE.
Ja, also wir können ja jetzt nicht für jeden furzenden Filter nehmen, der dann nachher den IE komplett unbedienbar macht, oder?
Ja. Das stimmt
wohl. Aber jetzt mal angenommen, das würde funktionieren, dann wären wir schon wieder genau an der gleichen Position, an der wir uns damals 2002 oder 2003 befunden haben, wo wir dann angefangen haben, so von hinten durch die Brust ins Auge zu denken, nur um den IE auf die gleiche Stufe zu bringen wie richtige Browser, die damals so anfingen zu existieren. Und jetzt sind wir immer noch in der Situation, dass wir immer noch mit Hacks denken und versuchen, das alles irgendwie so gerade zu bügeln.
Ja.
Anstatt dass die Browserhersteller mal was Richtiges machen.
Ja. Na, ich glaube, am meisten Angst haben wir eigentlich nur immer davor, dass Microsoft seine Update-Zyklen eben weiterhin nicht beschleunigt. Ich meine, Apple ist ja auch nicht schnell, aber irgendwie. Dadurch, dass die WebKit nutzen, sind sie ja trotzdem vorne mit dabei. Und mal sehen, wie Microsoft so weiter agiert.
Ja, das einzige Vorteil bei Apple ist, dass es kaum jemand Safari nutzt. Also die Prozente für Safari sind ja unwichtig.
Ja.
Und bei Microsoft ist es ja nicht das Problem eigentlich, dass Microsoft so eine lange Aktualisierungszyklus hat, sondern dass die Nutzer so einen extrem langen Aktualisierungszyklus haben. Dafür kann wiederum Microsoft weniger.
Mhm. Ja, wobei der Daniel meinte, auch das Schwierigste bei denen ist halt irgendwie diese ganzen festgefahrenen, festzementierten IE6er einmal loszuwerden und wenn die dann sozusagen wieder, wenn das Muli dann angeschoben wurde, dann trottet das einfach weiter den Upgrade-Pfad wieder hinauf. Also es ist wohl nicht so schwierig, IE7-Nutzer auf den IE8 irgendwie zu bringen, als die IE6er irgendwie weg von dem.
Ja gut, Das Problem haben sie aber selber erzeugt, ja. indem sie damals beim IE7 nicht so klug waren, die 6er Engine auch noch mit einzubauen. Ich bin damals auch nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht sowas machen könnte. Aber die haben ja dann später beim IE8 einfach die IE7er Engine noch mit reingebaut. Das hätten sie beim 7er schon machen sollen.
Oder die 6er in den 8er oder sowas.
Ja, genau. Die hätten das einfach immer mitziehen müssen. Und vor allen Dingen hätten sie dann jeden neuen Browser auch auf ihre alten Systeme adaptieren müssen. Mhm. Dann halt mit weniger Fähigkeiten, dann sieht es halt nicht so hübsch aus, möglicherweise. Aber es sollte doch trotzdem möglich sein, unter XP den IE9 zu benutzen, ist aber nicht. Es wird ja noch nicht einmal möglich sein, unter Vista den IE10 zu benutzen. Ja. Und eigentlich ist es doch bedauerlich, dass man dann die Leute dazu zwingt, sich neue Rechner zu kaufen, denn ich glaube nicht, dass man auf einem 4 oder 5 Jahre alten Rechner Windows 7 wird vernünftig laufen lassen können.
Mhm. Und, ja, wobei man eigentlich sagen kann,
auch nicht für 120 Euro probieren, oder?
Ja, klar. Wobei, also an sich ist es ja schon so, dass Windows 7 ja das Vista in so, wie es eigentlich hätte sein sollen, irgendwie ist.
Ja, klar, das ist wie Windows ME, ne? Mist Edition.
Ja, genau. Das also ist total irgendwie voll der Rohrkrepierer war das.
Ja, gut, das soll vorkommen. Ja. Aber dann ist halt das Problem, dass es so teuer ist. Ne? Als ich mir damals meinen ersten Mac gekauft habe, war ich extrem überrascht, dass das Betriebssystem auf einmal nur 29 Euro gekostet hat.
Ja, nee, das stimmt so, auf jeden Fall.
Das war so knapp vor gar nichts. Ne? Und wenn du also so siehst, dass dann die Windows 7 auch nicht mehr kann als so ein macOS und dafür aber da das 3- oder 4-fache kostet, schon knackig.
Ja. Ja, gute Frage. Weiß auch gar nicht, warum das so ist. Also ich denke, dass auch einfach weniger raubkopiert würde, wenn es tatsächlich günstiger wäre, so die Home-Edition oder so. Aber da zahlst du ja auch 90 Euro, glaube ich, für die Home-Edition. Zumindest in der System-Builder-Version. Wenn du sozusagen die mit der schönen Verpackung kaufst, dann ist ja direkt doppelt so teuer oder so. Ja. Nun denn, sollen die mal machen. Wir beobachten das.
Genau, wir beobachten und geben unqualifizierte Kommentare dazu ab, wie immer.
Genau.
Das können wir, also ich jedenfalls.
So unqualifiziert sind die eigentlich gar nicht. Wir bleiben beim IE noch einmal für ein Thema, und zwar der Matthias Beinens hat mal hat einen Artikel diese Woche geschrieben, welche verschiedenen Möglichkeiten man so derzeit hat, wenn man Stylesheets wenn man im Prinzip eine IE-Weiche in seinen Stylesheets drin haben möchte oder wenn man den separat ansteuern möchte.
Ja.
Und sein Artikel hat irgendwie dazu geführt, dass bei der Gruppe, die das HTML5 Boilerplate pflegt, irgendwie hektische Aktivität ausgebrochen ist und die jetzt in der aktuellen Version, die noch nicht auf der richtigen Seite ist, aber sozusagen bei GitHub, dass die da einiges umgebaut haben. Und das finden wir beide irgendwie nicht so den Wurf, den großen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde diesen Artikel total klasse. Da sind wir wohl einer Meise, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine wunderbare Zusammenfassung der wichtigsten Möglichkeiten, nicht aller, aber der wichtigsten Möglichkeiten, wie man mit Hacks für den IE umgehen kann. Eigentlich geht's, das ist ja das Interessante, auch wenn es in der Überschrift nicht drinsteht, eigentlich geht es nur um den IE.
Ja.
Und da geht es eigentlich im Wesentlichen um Conditional Comments. In welcher Form man Conditional Comments verwendet und in welcher Form man Conditional Comments eventuell in der Kombination mit weiteren dann Parser-Hacks benutzt.
Ja.
Und der hat diese Möglichkeiten seziert und hat die Vor- und Nachteile gezeigt und hat dabei ein paar Sachen zum Thema Performance oder zum Verhalten von Browsern mal aufs Tapet gebracht, die offensichtlich überall so im Netz mal verstreut beschrieben stehen, aber noch nie so richtig an einer Stelle standen. Mhm. Und ich kannte so ein paar Details davon auch noch nicht. Mir fehlt, ehrlich gesagt, im Nachhinein, mir fehlt eine wichtige Variante. Und das ist eigentlich die traditionelle Art, Conditional Comments zu nutzen. Einfach nur ganz schlicht vor das Ende des Head Tags einen Conditional Comment reinzupacken und über den dann ein separates Stylesheet dem IE zu liefern. So macht das der DJS, der Dirk Jesse.
Ja.
Bei,
auch gut.
Naja, guck dir das ja. Twitter-Handle an, ne?
Ja.
DJS.
Ja.
Der Dirk, der macht das für YAML ja so, und ich habe das früher auch immer so gemacht. Wenn dann schon einfach alles separat teilen, also separieren für den IE und für den entweder nur ein oder für jede Version dann ein Stylesheet herausgeben. Aber meistens reicht ein Stylesheet für IE 6 und 7.
Ja.
Und für die paar wenigen Fälle, in denen der IE 8 und jetzt der IE 9 mal eine Spezialbehandlung braucht, da kann man dann auch immer noch so einen normalen Parser-Hack nehmen, indem man mit so Slash 9 oder was weiß ich für komischen Voodoo-Kram dann arbeitet.
Mhm.
Und aber das interessant war ja wirklich dann der Artikel oder der Bereich, wo er sich diese Lösung vorgenommen hat, die bei HTML5 Boilerplate genutzt wird. Dass also eine spezielle Klasse an das HTML-Element gebappt wird.
Ja.
Und das führte dann wohl dazu, dass in IE 8 und 9 der Kompatibilitätsmodus
zumindest
angeboten wird.
Genau.
Und man deswegen mit einem, wie heißt das nochmal, dieser Metatag XUA-kompatibel, dann in einer HTXS-Datei arbeiten muss. Man muss dann auch in der HTXS-Datei arbeiten, haben wir auch gelernt, weil dieser Meta-Tag, der nur für den IE überhaupt erfunden wurde von Microsoft, es nicht verträgt, wenn vor ihm Conditional Comments genutzt werden.
Ja,
genau. Ja, da fragt man sich auch wieder, was das soll.
Ja. Ja,
und dann hat offensichtlich bei HTML 5 Boilerplate so ein bisschen das Nachdenken ausgehakt, oder sie waren jedenfalls alle sehr bemüht, möglichst schnell zu reagieren.
Ja.
Na, und dabei ist das wohl eine Erkenntnis, die schon ein bisschen länger existiert. Und sie haben dann alles umgestellt, und jetzt hast du nicht mehr die IE 7, IE 6, IE 8 Klasse, die in das HTML-Element gepackt wird,
ja,
sondern nur noch Old IE.
Genau.
Wobei ich die Klasse ja schön finde, ne? Man kann es als Old IE oder auch als Oldie lesen.
Ja.
Ja, wirklich schön.
Das passt auf jeden Fall.
Aber es ist eigentlich totaler Blödsinn, weil ich jetzt diese wunderschöne Unterteilung, die ich vorher hatte, nicht mehr nutzen kann. Was bringt es mir denn jetzt, dass ich eine globale Klasse Oldie habe, die ich dann nochmal für IE 6, 7, 8 und eventuell 9 separat ansprechen muss, weil zum Beispiel der Parser-Hack, den ich nutze, für den 6er und 7er zwar gilt, aber halt leider auch für den 8er und 9er dort aber nicht mehr gebraucht wird.
Ja.
Dann fange ich an, wirklich mit Voodoo zu arbeiten, anstatt dass ich wie vorher einfach konzentriert nur noch die beiden alten IEs ansprechen kann. Also das, was sie vorher an echten Vorteil hatten, das haben sie jetzt komplett aufgegeben, und dann können sie es auch gleich lassen.
Ja, also vorher war es halt einfach, war es halt wirklich intuitiv, ne? Du wusstest halt einfach einfach einen Punkt IE6 davor hängen und dann den Selektor, den du eigentlich vorhattest zu nehmen, und dann wusstest du, okay, das, was ich da reinschreibe, das kriegt auch wirklich nur der IE6 dann untergeschrieben.
Das ließ sich dann auch lesen.
Genau, also jetzt setzen sie ja voraus, dass irgendwie jeder, der daran rumfuhrwerkt in den Stylesheets, die sozusagen die Parser-Hacks, die zwar jetzt nicht wirklich nicht, ganz irgendwie unbekannt sind, aber dass man die halt kennt, so wie dass man, keine Ahnung, ein Sternchen vor eine Eigenschaft setzt und dann können das der IE 6 und 7 nur lesen, also zum Beispiel Sternchen Color oder Unterstrich Color wäre jetzt so ein Parser-Hack, den nur der IE 6 kann.
Ja.
Oder man könnte auch
Slash 9, die können da wieder 6, 7 und 8 und Opera.
Ja.
Und also das ist, also ich glaube, die haben sich damit überhaupt gar keinen Gefallen getan. Nee. Und das Problem in meinen Augen ist, dass sie nicht nur sich jetzt keinen Gefallen getan haben, sondern allen anderen Entwicklern auch nicht, weil dieses Boilerplate von vielen einfach genauso kritiklos genutzt wird, wie zum Beispiel dieses Reset-Style-Sheet von Eric Meyer.
Ja.
Das hat einfach ein hohes Ansehen. Und ja, deswegen nimmt man das komplett kritiklos.
Ja.
Und wenn dann da irgendwas geändert wird am Vorgehen, dann wird das einfach mit übernommen, anstatt sich vielleicht zu überlegen, dass es da noch eine andere Strategiemöglichkeit gibt,
ja,
die eine Runde klüger wäre. Und dann vielleicht doch auf dieses HTXS zu setzen.
Ja.
Warum eigentlich nicht?
Ja, naja, das tut eigentlich keinem weh. Also es gibt mittlerweile ja dann noch den Hack, dass man ein leeres Conditional Comment einfach vor das HTML setzen, nee, vor das wie waren das Ganze oben hinsetzen kann und dann wird dieses User Agent Meta-Angabe vom IE dann wieder respektiert.
Nee, das war viel schlimmer. Also das, was du meintest, das ist, wenn du ein leeres Conditional Comment ein leeres Conditional Comment solltest du generell vor ein normales Conditional Comment setzen.
Damit es den Download nicht blockiert, ne?
Damit es den Download im IE8 nicht blockiert.
Genau, ja? Aber die
Ausnahme ist das HTML-Element. Jetzt kam, habe ich vorhin noch gelesen bei denen, jetzt kam jemand auf die glorreiche Idee, das HTML-Element zweimal zu benutzen.
Ja, genau.
Und zwar noch ein zweites Mal nach diesem Meta hast du nicht gesehen Ding.
Genau, aber dann nur für IEs quasi und deren
Parser. Dann hast du zweimal HTML drin stehen.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, das ist ja schön zu wissen, dass es eine solche Lösung gibt, aber bleib mir fort damit, weil das, weil ich überhaupt gar keinen Sinn darin sehe, die Webseite jetzt komplett unvalide zu machen, nur weil diese eine Lösung, weil einer vielleicht keine Lust hat, diese HTXS-Datei zu nutzen.
Ja.
Und ich nutze ja auch den IE jetzt nicht mehr, aber hast du dir mal angeschaut, ob das mit diesem Kompatibilitätsmodus einem wirklich ins Auge springt?
Mir persönlich, also ich habe ja hier die IEs am Start und tatsächlich sehe ich das, aber es ist mir bisher nie so ins Auge gesprungen, so von wegen, dass das total aufdringlich wäre und mich der IE nötigt, das jetzt unbedingt zu drücken oder so. Also der Knopf ist halt einfach da. Und wenn ich jetzt mit meiner Maus genau auf den 16x16 Pixel von meinem Schirm hin drücke, wo dieses Icon ist, dann sieht meine Seite vielleicht scheiße aus, unter Umständen. Aber da muss ich ja erstmal hinkommen auf den Knopf und das drücken, den drücken. Also würde ich ja eigentlich nicht, wenn ich nicht irgendwie Schmerzen habe mit was.
Ja, also ich finde es wirklich schade, dass die das geändert haben.
Ja, und es gibt noch einen zweiten Grund, warum
wir könnten wetten, dass sie das bald wieder zu Ende zurückändern.
Also denke ich auch. Also ich denke auch, dass sie das wieder ändern werden. Es gibt aber noch, es gibt auf jeden Fall noch zwei Gründe, warum die darüber nachgedacht haben, diese bisher verwendete Methode rauszunehmen, und zwar das Character Set. Das soll man ja, sollte man möglichst innerhalb, ich glaube, der ersten 512 oder 1024 Byte unterbringen, damit der Browser nicht zweimal die Seite rendert, weil wenn sonst macht er erstmal sozusagen eine, sonst rät er erstmal irgendeinen Zeichensatz, indem er das rendert, und dann, wenn er die Deklaration später dann doch findet, dann fängt er von neuem an. Und man hat halt auch eine Sicherheitslücke im IE, wenn man dieses Character Set nicht besonders früh einbringt. Und wenn du diese vielen Conditional Comments hast, mit unter Umständen dann noch sowas wie XML-Namensraumerweiterung, so Facebook-Müll, dann verschiebt sich halt dieses Character-Set tatsächlich hinter diese 512-Byte-Grenze. Und deswegen wollten die das irgendwie kompakter hinkriegen und so sind die dann am Ende eben bei dieser Old-IE-Geschichte gelandet. Aber ich finde irgendwie...
Hast du doch mit Modernizer immer ein Problem, oder? Bei Modernizer, da hast du doch locker flockig mal 40 Klassen in einer Datei.
Ja, genau, aber der Modernizer, der packt ja die Klassen sozusagen erst bei on-DOM-ready drauf. Also,
ach so. Ne?
Genau. Nichtsdestotrotz... Also,
und was ist, wenn du jetzt das Character-Set auch über eine HTXS weitergibst, also serverseitig weitergibst? Du musst es ja nicht reinschreiben in die Datei.
Ich glaube, das kannst du machen, aber der IE, der IE ist ja so wie Word, das meint ja auch immer irgendwie schlauer zu sein als man selber und Sachen groß zu schreiben, die man extra klein geschrieben hat und so.
Mhm.
Und wenn der so einen bestimmte Zeichenfolge sieht, dann denkt er, ach, wir haben ja gar nicht jetzt UTF-8, wie der Server sagt, sondern da hat sich halt der Webentwickler geirrt und der meint wahrscheinlich UTF-7. Und dann kann es halt schon mal ganz übel enden. Also, weil das halt so Exploits sind, mit denen kannst du dann Seiten irgendwie böse Sachen unterschieben.
Also bleibe ich doch bei meiner alten Technik und füge einfach ein einziges separates Stylesheet für den IE 6 und 7 ein, und zwar am Ende des Head-Tags und gut ist. Dann habe ich diesen ganzen Stress damit nicht.
Ja, wobei da hast du natürlich das Problem, dass du dann gerade auf den langsameren Browsern nochmal eine HTTP-Request-Bremse einbaust.
Also ja, ich finde eigentlich... Das läuft bei mir unter IE-Strafsteuer.
Okay.
Ja, das läuft bei mir darunter. Also, sorry, wenn jemand leider einen solchen Browser nutzt, der so schlecht programmiert ist, da kann ich relativ wenig dafür. Weißt du, wenn man sich dann schon bemüht und was und eine andere Möglichkeit sucht, diesem Browser-Imitat zu helfen, und das kommt dann aber mit irgendwelchen anderen Einschränkungen um die Ecke, weil sie sich sagt, naja, das war ja erstmal schön gedacht. Ja. Aber diese Einschränkung musst du jetzt trotzdem noch bedenken und diese auch noch und diese auch noch. Dann hört für mich irgendwann einmal auch das Verständnis auf, dem Browser-Nutzer da weiterzuhelfen und dann hat der halt Pech gehabt.
Ja.
Sorry, also irgendwo hört es dann auch auf. Es macht zwar Spaß, dann irgendwann mal sich über solche Kleinigkeiten mal den Kopf zu machen oder darüber zu lesen, aber im Normalfall, wenn ich ein Projekt stecke, dann lese ich solche Artikel ja eher nicht oder mache mir auch keine Gedanken darüber, weil ich auch nicht die Zeit dafür habe.
Ja.
Und dann ist halt so, dann kann ich ja nichts dafür, dass die bei Microsoft ihre Browser nicht vernünftig programmieren.
Ja.
Also es ist ja auch nicht so, dass sie nicht wissen könnten, wie sie es richtig machen.
Ja.
Es gibt ja nur genügend Entwickler, die immer schreien, was sie alles falsch machen. Und sie bleiben ja dabei, es falsch zu tun. Sie deklarieren ja dann nur falsch als richtig.
Ja.
Also irgendwo hört da wirklich meine Toleranz auf.
Ja.
Ich versuche da schon immer mitzuarbeiten, aber irgendwo hört es auf.
Ja, nee, kann man auch. Also letztendlich ist das ja auch eher eine Sache von irgendwelchen Tools, die einem vielleicht so Sachen dann zusammenfassen. Also dann könntest du halt hingehen und könntest ja auch sagen, ich mache wirklich ein komplett separates Stylesheet für den IE, wo dann auch die Sachen drin sind, vielleicht, die in dem normalen Stylesheet drin sind, und der bekommt das halt dann nicht. Aber man will es halt nicht zweimal schreiben, und da könnte man dann, weiß ich nicht, da ist dann wieder die Backend-Truppe gefragt, die das dann vielleicht per PHP mal schnell hindübelt. Also die dann dein Original-Stylesheet nimmt und das eben dann noch in das IE-Stylesheet mit reinpackt. Und da hast du nur einen Request und würde ja auch gehen.
Würde auch gehen, ja.
Also ich werde auf jeden Fall bei der klassischen HTML5 Boilerplate-Methode bleiben, weil ich einfach auch viel mehr verschiedene IEs irgendwie ansteuern muss. Also des Öfteren jetzt in letzter Zeit auch wegen der Gradients. Das heißt also, ich habe dann irgendwie mein Gradient-Filter für die älteren IEs und dann habe ich vielleicht einen Box-Shadow, der allerdings irgendwie nach innen gesetzt ist, um so einen Gradient für den IE9 dann hinzukriegen. Und im IE10 hast du ja dann wirklich die echten Gradients. Das heißt also, der kriegt dann die Vendor-prefixte Gradient-Anweisung. Und da will ich halt trotzdem gerne über verschiedene Klassen dann arbeiten. Und da kommt dann halt einfach in die HTXS entsprechend was rein. Oder ist es mir einfach egal, ob da oben so ein Knopf ist oder nicht.
Ja, denke ich mir auch. Also ich finde diese Methode, die traditionelle, in Anführungsstrichen, ne, von Boilerplate, die alte Methode, muss man jetzt sagen, die finde ich auch wesentlich charmanter und die macht wesentlich mehr Sinn als das, was sie jetzt machen. Dieses Old IE macht für mich überhaupt gar keinen Sinn.
Ja.
Das brauche ich ehrlich gesagt dann auch gar nicht, weil eigentlich kann ich mit diesen ganzen Hacks auch ohne diese Spezialklasse arbeiten.
Ja, definitiv.
Weil die ganze, also wenn ich zum Beispiel diesen Old-IE-Hack nehme, muss ich ja jetzt den 6er, 7er, 8er und 9er voneinander unterscheiden. Das heißt, ich muss zum Beispiel mit diesen Hacks arbeiten, von denen du vorhin gesprochen hast. Ja, also zum Beispiel mit dem Sternchen.
Ja.
Das liest aber auch ein Opera oder ein Firefox nicht. Also kann ich das auch jetzt gleich schon nutzen.
Ja,
oder ich nutze gleich Sternchen HTML und Sternchen plus HTML, um den IE6 und den 7 zu unterscheiden und kann das auch in einem normalen Stylesheet machen. Das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel kleinere Projekte habe, bei denen der IE kaum angepasst werden muss. Dann kann ich sowas auch gleich direkt in ein einziges großes Stylesheet gießen.
Auf jeden Fall.
Nehme da diese spezialisierten Hacks nur für den 6er und 7er und fertig ist.
Ja.
Man kommt halt immer drauf an, was man macht.
Genau. Ja, klar, man wechselt halt so die Strategie immer. Ja. So, ja, man muss halt schon irgendwie nachdenken und gucken, was passt halt gerade.
Genau, deswegen finde ich diesen Artikel so klasse, weil der einen zum Nachdenken anregt, zum Auseinandersetzen mit den Methoden und weil man dazu animiert wird, nicht einfach so Boilerplate unkritisch zu übernehmen, sondern sich darüber Gedanken zu machen, was man denn jetzt tatsächlich nutzen möchte.
Ja.
Was Sinn macht. Und es ist nicht komplett, es ist vielleicht die Hälfte aller Möglichkeiten drin, aber schon mal ganz.
Aber zumindest so die gebräuchlichsten und von den Existenten auch die sinnvollsten.
Genau.
Und eben auch die Warnung, dass man irgendwie bestimmte Hacks, die vielleicht den IE9 jetzt schon irgendwie ansteuern, nicht unbedingt einsetzen sollte, weil man erst sicher sein kann, dass das ein guter Hack ist, wenn jetzt der IE10 raus ist und man eben weiß, dass der Parser von dem nicht auf diesen Hack reinfällt. Weil sonst hat man ja wieder keine scharfe Trennung mehr und versaut dann dem IE10 vielleicht irgendwann die Styles.
Ja.
Übrigens von wegen ohne Sinn und Verstand irgendwie einfach übernehmen. Mich würde ja interessieren, wie viele Leute bei der Boilerplate die das Längenattribut von dem HTML nicht ändern. Und irgendwie ihre deutschen Seiten noch mit. Ja, bestimmt. Was mich übrigens auch immer nervt, ist bei diesem XUA-kompatibel, da haben die ja immer noch dieses Chrome gleich 1 drin stehen. Das heißt also, wenn man das Chrome-Frame hat, dann wird das eben aktiv geschaltet. Und ich habe es installiert und mich hat das schon mal total irritiert, weil ich vergessen habe, das rauszunehmen, dass der IE8 irgendwie Sachen so super gerendert hat. Ich war eigentlich darauf eingestellt, dass es da eine große Katastrophe gibt. Und bis ich dann halt auf die Idee kam, klar, ich aktiviere ja explizit das Chrome Frame. Das ist halt ein bisschen blöd. Also es ist zwar lieb gemeint, aber zum Entwickeln ist es halt erstmal doof.
Selbst ins Knie geschossen, auch nicht schlecht.
Definitiv. Ja, da packen wir auf jeden Fall jetzt mal einige Links in die Schaunotizen zu den diversen Kriegsschauplätzen diesbezüglich.
Genau, bei mir, ich hatte auch einen kurzen Artikel dazu geschrieben und da gab es auch ein paar nette Kommentare dazu.
Ja, stimmt. Da habe ich auch an einem Kommentar rumgeschrieben und zwischendurch nochmal einen Kaffee kochen gewesen und dann abgeschickt und dann war das irgendwie alles schon Schnee von gestern, was ich da schrieb.
Tja.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen.
Aber den verlinken wir auf jeden Fall auch noch. So, und dann haben wir jetzt mal als nächstes Thema ein total awesomes Awesome-Tool, das irgendwie aber streng genommen total scheiße ist.
Nee, scheiße nicht, aber sowas von Nutze.
Ja, oder nutzlos, überflüssig.
Überflüssig, nutzlos, nicht überflüssig.
Nennen wir es ein Lernprojekt für denjenigen, der es gemacht hat.
Ja, genau, das kommt zu dem Punkt Awesome. Ja. Was so gerne im Amerikanischen, also ich, für mich erscheint es so, dass, dass dann gerne Projekte, bei denen jemand das einfach nur das Wissen von anderen kopiert und gesammelt hat, das schon seit langer Zeit existiert, dann sehr gerne awesome ist, ja. Auch wenn es eigentlich total normal mittlerweile ist. Und ja. Dieses Ding hier, das nennt sich Homes, ist ein entweder ein Bookmarklet oder eine CSS-Datei, die dafür gedacht ist, zu zeigen, ob du vernünftig codiert hast. Also sie zeigt zum Beispiel Bilder ohne Alt-Attribut oder zeigt, ob du einen Textlink, einen Titel hast oder nicht. Mhm. Ob das jetzt nun sinnvoll ist oder nicht, wie auch immer. Ja. Jedenfalls markiert es einfach einzelne Elemente auf deiner Webseite nach bestimmten Regeln.
Ja, die ihm irgendwie suspekt vorkommen, ne?
Richtig. Und ganz, ganz tief unten auf der Seite steht dann Inspired by. Mhm. Und als zweiter steht da Eric Meyer. Und da muss ich schon sagen, das ist echt kackfrech, weil der erste, der da verlinkt ist, scheint mir auch nur so einer zu sein wie der Autor. Der hat sich einfach mal ein paar Sachen geschnappt, die üblich sind, und dachte sich dann, ach, schieb mir das Ganze unter neuen Namen und coolen Logo mal auf GitHub.
Ja.
Und da sind wir jetzt selber cool, denn Eric Meyer hat das schon vor gefühlten 3 Jahrhunderten als CSS-Datei veröffentlicht, mit der man einfach seine Webseite oder andere Webseiten, die er gnostizieren kann. Ja. Und wer den Firefox nutzt, der kennt auch die Web-Developer-Toolbar. Die kann das auch schon seit mehreren Jahrhunderten.
Ja.
Also das ist absolut nichts Ungewöhnliches, nichts Normales, nichts Neues und nichts, worüber man in Begeisterung ausbrechen muss. Genauso wenig wie dieses Inuit-CSS, was dann da unten verlinkt ist,
ja.
Was glaube ich auch nichts anderes als eine Kopie von 960GS oder einem der anderen sich selbst gegenseitig kopierenden Grid-Frameworks ist.
Ja.
Also das ist so relativ überflüssig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, also es ist ja noch nicht mal so, dass es vielleicht irgendwie also ich habe mir das Ding von Eric Meyer jetzt noch nicht angeguckt, aber wenn das tatsächlich 1 Million Jahre alt ist, dann wird das wahrscheinlich ja noch irgendwie gegen HTML4 oder sowas validieren.
Und also das,
aber wenn hier ist auf jeden Fall kein Wort über HTML5 oder sowas, dass die
halt, nee. Ja. Nee, also das, was verlinkt ist unten, ist das Diagnose-CSS von Eric Meyer und das ist von 2007. Ich meine aber, das hätte es schon viel früher gegeben.
Ja.
Das ist bestimmt in den ersten Zügen schon von 2004 oder 2003.
Mhm.
Also ich habe mit Meyer angefangen, CSS zu lernen und der hat auch schon in den ersten Präsentationen, die ich von 2001 noch als PowerPoint auf meinem Rechner von ihm habe, da hat er auch schon solche Sachen gebracht.
Ja.
Weil es einfach naheliegend ist.
Ja.
Ist einfach naheliegend. Nur es sind halt so Geschichten, die dann auch wirklich nur mit modernen Browsern funktionieren.
Ja.
Weil das alles auf Attributselektoren hinausläuft.
Ja.
Was ja jetzt auch nicht so dramatisch ist, aber das kannst du alles, sehr viel einfacher und schon seit Ewigkeiten,
ja,
mit der Web Developer Toolbar machen.
Ja.
Und naja, interessanterweise hat er auch noch ein Charset UTF-8 oben am Anfang der CSS-Datei, was in WebKit-Browsern zu Problemen führen kann. Also man braucht das ja auch nicht dran,
nee.
diese Charset-Anweisung.
Ja.
Jedenfalls gehört das für mich unter die Kategorie, ich wollte mal auf GitHub sein.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, unten steht ja auch, er wurde inspiriert durch Prokrastination from Coursework. Sprich, ja. Er hat sich irgendwie ablenken wollen und hat irgendwie so ein bisschen eine Spielwiese gesucht.
Ja, ist entweder Schüler oder Student, ich schätze mal Schüler.
Mhm.
Und und dem war dann irgendwann mal langweilig.
Ja.
Und hat dann gesehen, ach, da hat ja schon jemand was gemacht.
Ja.
Schreiben wir mal die Klassennamen ein bisschen um.
Ja.
Und veröffentlichen das Ganze neu.
Ja. Vielleicht sollten wir mal dafür sorgen, dass.
Häufiger.
Ja. Vielleicht sollten wir mal dafür sorgen, dass der Paul Irish das retweetet, weil dann geht wenigstens die Seite down.
Ach nee. Also ich, es gibt schon wahrscheinlich genügend, die das als awesome weiter retweeten werden.
Ja.
Ich finde es einfach nur schade, dass dann solche Leute, die sicherlich viel Interesse am Medium haben, ihre Zeit nicht sehr viel sinnvoller verbrauchen, anstatt sowas zu nehmen, was wirklich keiner mehr braucht. Das bringt niemanden weiter und es kann sehr gut sein, dass der was viel Intelligenteres hätte machen können, wenn er sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte.
Ja.
Das ist wie mit den ganzen Grid-Frameworks, die voneinander abschreiben, die dann hauptsächlich darin übertreffen, einen lustigen neuen Namen für sich selber zu finden. Aber ansonsten ist vielleicht das Ganze jetzt kein 960, sondern 980 Grid-Framework und noch viel besser. Hat man doch jetzt letztens 1140.
Ja. Yeah.
Da ist dann ein Grid, das entweder auf 1140 oder auf 960 Pixel breite geht.
Ja, aber das ist ja auch mal super, super neu und total awesome auf jeden Fall.
Na, very awesome.
Ja.
Wenn ich mir überlege, dass ich mal so ein Grid-Framework in 6 oder 8 Zeilen geschrieben habe, und eigentlich ist das auch nicht sehr viel mehr als so 6 Zeilen und dann.
Ja.
Und dann schreibst du dir so ein Framework für die unterschiedlichsten Breiten, aber so richtig,
so richtig
der Brüller ist das jetzt auch nicht.
Aber ich denke mal, mit dem Phänomen, dass man halt so unnütze Sachen auf unnütze Sachen trifft, wird man halt immer zu tun haben, weil jeder hat mal klein angefangen und wollte sich irgendwie wichtig tun und hat und dann kommt halt sowas bei raus, ne? Also,
ja, ich finde immer nur, wir sollten dann, bevor wir anfangen, sowas mit awesome und total toll und neu zu retweeten, sollten wir erstmal nochmal genauer schauen und nachdenken, ob das auch wirklich was Neues ist oder es dann einfach nur ignorieren.
Ja.
Und ich werde jetzt dran arbeiten, das einfach für immer zu vergessen, damit mit die wenigen Bytes in meinem alten Kopf dann für was anderes gebraucht werden können. Ne?
Sehr gut, ich mach mit.
Mach mal.
Okay.
So, viel zu lang und viel zu viel der Ehre. Dann hattest du noch was Hübsches gefunden, ne?
Genau, ich hab ein Tool gefunden, das es leider nur für Mac gibt. Ich habe jetzt kein Mac, habe aber Zugriff auf sowas Ähnliches wie einen echten Mac. Allerdings dann festgestellt, dass es noch nicht mal eine Demo dafür gibt. Also habe ich mir die Videos angeguckt und es geht um das Tool Hype von Tumult. Und Tumult ist irgendwie eine Firma oder ein Firmenname von einem Typen, der früher die an Mac OS X mitgearbeitet hat und an der Mail-App. Und jedenfalls ist das ein Animationswerkzeug, von denen wir auch schon ein paar in der Sendung hatten, die allerdings entweder R- oder Web-basiert waren. Das Sensha Touch war so ein Ding und Animatable ist noch so ein anderes Ding. Und die sind aber beide bei uns eigentlich relativ schlecht weggekommen. Einfach aus dem Grund, weil sie zwar ihren Zweck erfüllt haben, schöne Animationen für WebKit-Browser sozusagen hinten auszuspucken, aber sie hatten eben alle keine Fallback-Mechanismen für andere Browser, obwohl man durchaus mit anderen Methoden Fallbacks hätte bauen können. Und dieses Hype, das kann das halt. Also das guckt halt hin und schaut, ob es, also es arbeitet auf CSS-Transition-Basis und schaut dann, ob diese Transitions zur Verfügung stehen. Tun sie in WebKit und in Firefox 4 und in den anderen Browsern wird dann eben klassisch über JavaScript animiert. Also sozusagen, ja, DHTML. Oder je nachdem, in Einzelfällen vielleicht auch, kann man dann kein Fallback erzeugen, aber dann wird auf jeden Fall auch ein Warnhinweis ausgespuckt und die verkaufen einem jetzt das nicht sozusagen als Feature, dass sowas nur im WebKit dann geht. Weil das finde ich halt auch ein bisschen anstrengend. So in letzter Zeit gibt es immer so viele auch wieder awesome Sachen, die aber irgendwie alle nur in WebKit gehen und dann finde ich die halt schon direkt wieder uninteressant.
Ja, das ist das neueste Best Viewed in IE6, ne?
Ja, genau.
Das sind dann so die ganzen Sachen, die nur in WebKit funktionieren.
Ja.
Ja, das finde ich auch äußerst traurig. Also da habe ich auch so den Eindruck, dass viele Leute einfach doch nicht gelernt haben. Entweder haben sie nicht gelernt, weil sie es nicht lernen konnten, weil sie zu jung sind und die Zeit nicht miterlebt haben, oder weil es sie dann nachher doch nicht interessiert und sie sind doch zu begeistert von den Möglichkeiten, die ihnen WebKit jetzt bietet.
Ja.
Ich verstehe ja, dass man davon begeistert sein kann, aber deswegen muss man ja nicht den gleichen Fehler noch einmal machen, den man früher schon mal begangen hat.
Nee, aber naja, wenn die das halt irgendwie, das ist ja jetzt schon wirklich 10 Jahre her, locker, ne, vielleicht sogar, ja, so doch so 10 Jahre ziemlich genau. Und wenn du jetzt irgendwie ein 20-Jähriger bist, dann hast du halt damals mit sowas ja nichts zu tun gehabt.
Nee, klar, das ist dann die Gnade der späten Geburt.
Ja, genau. Aber man muss halt dann einfach immer mal wieder, man muss dann auch sowas dann sich mal vorknüpfen und auch nochmal auf den Finger in die Wunde legen, was halt das Problem ist bei so Dingern. Aber dieses Hype ist, glaube ich, echt cool.
Ja, es wäre erstmal interessant, bei dem Hype festzustellen, ob der Dreamweaver in CS5 oder in CS5.5 das nicht auch kann. Also ich habe dir ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass mich das sehr stark an meine Dreamweaver-Anfangszeiten im Web erinnert.
Ja.
Also das war so 99, 2000.
Ja.
Da habe ich dann mit Dreamweaver und bei GoLive ging das auch, aber GoLive habe ich nur mit spitzen Fingern für ein einziges Projekt benutzt. Also in Dreamweaver konnte man dann Container, Layer, wie sie das genannt haben, über eine Zeitleiste animieren. Und das sah eigentlich genauso aus, wie es da auf den Screenshots bei dem Hype aussieht.
Ja.
Sehr intuitiv zu bedienen, hattest innerhalb von wenigen Minuten eine Animation zusammengebappt, die auch in allen Browsern funktionierte, super über JavaScript. Und heute würdest du dann für manche Browser dann nicht das JavaScript nehmen, sondern Transitions.
Ja.
Und Dreamweaver in der neuesten Version, also CS5.5, soll ja wohl so einiges an CSS3 können. Ich habe jetzt aber nur CS5 und nutze den auch nie. Also ich glaube, ich gucke mir das mal demnächst an, ob der das kann. Das würde mich echt mal interessieren, weil das so eine intuitive Erstellung von Transitions fände ich ja schon praktisch. Ne? Also wenn man sich nicht dauernd mit Code auseinandersetzen muss, das mag ja bei sowas, vor allen Dingen, weil du dann auch siehst, in etwa siehst, wie es aussehen könnte, kann ja schon ganz praktisch sein.
Definitiv.
Also, ich wäre zumindest mal ein Test wert.
Ja.
Ich glaube, ich werde mir dieses Hype nicht kaufen, vielleicht auch niemals, weil es das nämlich im App Store gibt und davon halte ich definitiv gar nichts.
Ja, das ist echt schade.
Ja, das ist sehr schade, dass vor allen Dingen, du kriegst da ja keine Testsoftware.
Ja.
Ja, und also jetzt einfach mal auf gut Glück $30 zu zahlen für eine Software, die ich vielleicht gar nicht haben möchte, sehe ich gar nicht ein. Und das ist dann leider der Effekt, wenn man alles über diesen App Store nachher vertreibt. Das finde ich.
Das ist die Büchse der Pandora, wahrscheinlich dieser App Store.
Ja, leider.
Bislang
verweigere ich mich dem noch.
Ja, also ich weiß auch gar nicht, warum die das nicht irgendwie zum. Ja gut, die wollen, wenn sie es zum Download anbieten, dann haben sie das ganze Payment-System und so nicht und so, verstehe ich schon. Also aus Entwicklersicht ist es erstmal ganz praktisch, weil man schneller an den Start gehen kann. Also ich habe mir die Videos angeguckt und es ist tatsächlich so, wie du das beschrieben hast oder wie man es vielleicht auch aus Adobe After Effects kennt. Da kann man auch in der Timeline, also oder man legt erstmal die Objekte rein und dann kann man in der Timeline irgendwo hinspulen. Also oder die Timeline, den Cursor da irgendwo hinziehen und dann kann man irgendwelche Werte verändern und Positionen durch mit der Maus eben verschieben in so einem visuellen Editor, der dir dann quasi das Ergebnis dann zeigt. Und sobald du Werte änderst, setzt er automatisch Keyframes. Und ja, du kannst dann auch die Keyframes unten in der Timeline dann wieder dir schnappen und da auch in der Zeitleiste wieder hin und her schieben. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, nee, das Einblenden soll jetzt irgendwie schon früher zu Ende sein oder so. Und du kannst dann auch die entsprechenden, ja, die Bézier-Kurven einstellen oder die Ease-Methoden, also ob das irgendwie linear geht oder ob das linear startet und dann weich abbremst oder umgekehrt. Hm. Ja, und es unterstützt anscheinend auch das komplette Sammelsurium an CSS-Eigenschaften, die sich animieren lassen. Ich denke, das ist auch so eine Anwendung, die schwer abhängig sein wird von Updates. Also einfach wenn nach und nach immer mehr Browser das die Transitions unterstützen und vielleicht auch mehr Eigenschaften animierbar werden. Das hatte ja den Markus auch aufgeregt in der vorletzten Sendung, glaube ich, dass es halt Unterschiede in den Browsern gibt, welche Eigenschaften animierbar sind und dass eben auch nicht alle animierbar sind. Ja, also ich finde das Tool eigentlich gut. Ich würde es mir kaufen, wenn ich mal irgendwie ein, also trotz des App Store, wenn ich mal einen Job hätte, der das erfordert. Andererseits scheitert es dann halt bei mir daran, dass ich, ja, ich habe halt hier nur so ein Mac Mini und da ist auch noch so ein uralt OS X drauf, dass ich dann quasi für alte Safari-Versionen testen nutze. Mhm. Den habe ich auch schon lange nicht mehr angeschmissen. Ich hätte das gern für Windows.
Tja, hast du einen Dreamweaver?
Schau mal. Ja, aber den habe ich in der welche Version? 8, glaube ich. Das reicht mir, aber die ganzen Neuerungen, okay, da, ich habe mir dann selber irgendwie ein Dictionary für CSS 3 reingesetzt und ja, irgendwie reicht mir das. So mit Photoshop 7 kann man auch noch super arbeiten. Genau. Nun denn. Also, kann man sich ja mal auf jeden Fall die Videos angucken und vielleicht hat das ja einer unserer Hörer mal getestet oder gekauft und kann vielleicht mal die ein oder andere Seite verlinken, die er damit gemacht hat oder ein Projekt und vielleicht auch sagen, ob das Ding wirklich so gut ist, wie es aussieht.
Genau.
Ja, so, und dann haben wir noch, letztes, ne? Genau, dann haben wir ein Rausschmeißer-Rant sozusagen von dir.
Ja, da bin ich heute Morgen via Twitter drauf aufmerksam geworden. Der Sascha Postner hat darüber getwittert, dass man mit Chrome bei Weight Watchers nicht weit kommt. Wenn man weightwatchers.de eingibt mit Chrome, dann bekommt man nur den Hinweis, dass man bitteschön seinen Browser aktualisieren solle und bekommt dann zur Auswahl Internet Explorer, Netscape Navigator und Mozilla Firefox und die Hinweise für Browser beginnen bei, also wichtig ist natürlich, dass man Cookies akzeptiert und die Hinweise, um die Kekse zu akzeptieren, beginnen bei Internet Explorer 5.
Ja, und enden bei 6, wie ich sehe.
Und enden bei 6 und dann gibt es auch Hinweise für Netscape 7, der, wie wir alle wissen, ja eine ganz große Erfolgsstory hatte. Mhm. Und ansonsten hätten wir noch Safari 1.1 zu bieten und Mozilla Firefox ab Version 1.x. Ja. Und das ist wirklich der Knaller. Er hat dann später auch getwittert, dass diese Browserweiche, die dafür zuständig ist, eine Agentur in den USA macht. Oder sagen wir es mal so, die haben das dann irgendwann einmal gemacht, denn warten können die das ja tatsächlich nicht. Die warten wahrscheinlich eher darauf, dass sie irgendwann mal einen Folgeauftrag bekommen, ja, indem sie das Ganze dann wieder gerade ziehen können. Weil so ist die Weiche bestimmt eher 8 Jahre alt.
Jo. 9.
Ja. Ja. Also das ist schon klasse. Das ist zumindest mal ein prima Hinweis darauf, welche Probleme einem mit Browserweichen
oder irgendwelche
kommen können.
Ja, ne? Oder Hacks vielleicht auch, ne? Skalierbar
Hacks
sind.
Ja, bei Hacks hast du auch immer das Problem, dass du nicht genau weißt, ob die nachfolgende Version den nicht auch noch irgendwie interpretiert. Ja, das ist genau das Gleiche. Also die, da hast du eigentlich auch genau die gleiche, diese gleiche Unsicherheit. Und in diesem Fall ist es aber so, und bei einem Hack ist es vielleicht so, dass du dann nachher ein bisschen das Layout ein bisschen verschoben siehst. Okay,
ja.
Unangenehm, aber so what.
Ja.
Aber in diesem Falle, bei so einer Browserweiche, siehst du ja gar nichts. Ich komme jetzt also definitiv nicht weiter. Wenn ich jetzt keine Ahnung von Computern hätte, dann wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll.
Ja.
Ja, also ich müsste jetzt, jetzt in den zweiten Browser gehen und dann weiter surfen.
Mhm.
Wenn es denn geht.
Ja.
Who knows?
Ja.
Also vielleicht mit meinem Firefox. Vielleicht auch mit Opera, wer weiß. Ich habe es jetzt mit Opera noch nicht ausprobiert.
Ja.
Sollte ich mal machen.
Ja, die hätten halt auch vom Ansatz her direkt mal cleverer sein können und vielleicht lieber eine Blacklist von Browsern machen, die sie nicht unterstützen. Dann hätten sie das Problem so ja auch nicht gehabt. Aber sie haben ja irgendwie mit einer Whitelist gearbeitet.
Ja gut, aber das gehört dann zu dem Punkt, dass du irgendwann auch mal lernst, dass das, was du früher gemacht hast, falsch war.
Ja.
Nur, also das geht mir jedenfalls so, das geht dir vielleicht auch so, dass du im Rückblick dann merkst, du hättest das doch anders machen sollen.
Klar.
Du hast es aber die letzten 4 Jahre immer so gemacht.
Ja.
Es gibt aber genügend Leute in unserer Branche, die sich diese Gedanken definitiv nicht machen.
Ja.
Die würden auch heutzutage immer noch mit den gleichen Methoden arbeiten, denn das hat ja schon früher funktioniert.
Ja.
Und machen sich keine Gedanken darüber, dass sich dann vielleicht mal die Realität ein wenig ändert. Oder die Bedingungen drumherum ändern sich und dementsprechend musst du deine Programmierung anpassen.
Ja, ja.
So, und ich habe jetzt hier also Opera 11 gestartet und bei Opera 11 bekomme ich eine kürzere Fehlermeldung, aber exakt die gleiche. Du kommst nicht drüber hinaus. Also da in diesem Fall ist es so, dass der generell überhaupt nicht unterstützt wird.
Ja, die haben auch nicht so einen Link, so nach dem Motto, okay, ich will aber drauf geschissen, ich will trotzdem auf die Seite oder so, ne?
Doch, sowas gibt's nicht, ne. Interessanterweise ist es so, dass die hier bei Opera nur den ersten Abschnitt der Fehlermeldung zeigen, also bis zu den Links.
Mhm.
Zu Internet Explorer, Netscape Navigator und Mozilla Firefox und die Belehrung über die Cookies darunter, die fehlt.
Okay.
Und wenn ich jetzt auf Über uns klicke, das ist cool, das habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt. Wenn ich auf Über uns klicke, bin ich tralala in der Seite drin.
Okay.
Und mal gucken, wie das bei bei Chrome geht, Über uns. Boah, die sind wirklich halb intelligent.
Ja. Okay, da bist du auch dann drin.
Also das habe ich vorhin noch gar nicht probiert.
Ja.
Du musst einfach am Fuß der Seite auf einen der weiteren Links klicken. Ja, so über uns oder was haben wir da noch? Kontakt, Seitenübersicht, Affiliate-Programm, sowas.
Ja.
Und dann kommst du in die normale Seite rein.
Okay.
Und dann kannst du auch oben in der Navigation ganz normal dich durch die Seite bewegen.
Okay.
Und wenn ich jetzt so funktioniert, Weight Watchers, ja.
Dafür habe ich noch einen Schmankerl im Text gefunden. Und zwar stellen Sie sicher, dass Ihr Browser JavaScript lesen kann. Und dann, so können Sie Java aktivieren.
Oh nein!
Und hier in Internet Explorer 4 und natürlich AOL-Browser, da wird auch beschrieben, wie man die Java VM aktiviert. Und bei Firefox 1.x, da steht... Klicken Sie auf Extras und dann Web Features. Hier wählen Sie JavaScript aktivieren. Also, das müssen echt die totalen Gehirnakrobaten gewesen sein.
Super! Ja, doch, also das ist schön. Das, was mich an solchen Sachen immer extrem frustriert ist, also sagen wir mal so, das sind so zwei Sachen. Zum einen, du stellst immer fest, wenn du irgendwann mal an den Punkt kommst, dass du glaubst, du hättest was Vernünftiges lernen sollen. Ich weiß nicht, wie oft dir das vorkommt, bei mir so einmal die Woche mindestens, dass ich so völlig frustriert vor irgendetwas sitze und mir denke, hättest du da mal was Richtiges gelernt? Dann denke ich an solche Projekte und denke mir, es gibt viel unintelligentere Menschen dort draußen,
ja,
die ihr Geld mit im gleichen Medium verdienen.
Ja.
Mich frustriert dann immer nur, dass die teilweise solche großen solche großen Projekte bekommen. Und das
ja, wobei, ich da weiß man schade. Ja nicht. Ja, ja, das stimmt schon. Also es gibt schon viele, viele, also ich finde, das ist halt vor allem so bei Agenturen, die vielleicht, also wir Freiberufler sind ja eh mehr in Kommunikation mit anderen oder bei dir, du bist ja so ein Sonderfall, bei dir war das ja auch schon, als du festangestellt warst, so, ja. Aber die ganzen, die meisten Festangestellten, die ich halt kenne, die schmoren halt schon so ein bisschen im eigenen Saft und die können sich natürlich dann und sich und ihr, das, was sie erzeugen, nicht unbedingt so im Gesamtkontext verorten. Und weiß ich nicht, wenn das halt die Helden aus der Agentur sind, dann heißt es halt noch nicht, dass die wirklich super gut sind, aber denen reicht es dann erstmal, weil das Feedback ist gut und weiß nicht, wenn der Kunde dann mal aufmuckt, dann ist das halt irgendwie, weiß ich nicht, ein anstrengender Kunde oder so. Also ja. Ich wundere mich halt schon manchmal oder häufig, wenn ich dann so als Freelancer, was nicht häufig passiert, aber ab und zu in Agenturen komme, dann denke ich mir, boah, krass, hier und da, da hapert es aber echt noch ganz schön. Und ich weiß nicht, ich habe dann auch das Gefühl manchmal, dass so die Lust, sich damit zu beschäftigen, auch gar nicht so da ist. Also die kommen ja. Dann echt morgens hin und rödeln ihren Job durch, so, weiß ich nicht, fließbandmäßig. Ich schraube ein paar Sachen zusammen und am Abend habe ich Feierabend und freue mich irgendwie auf Fußball gucken. Und lese dann überhaupt kein Buch mehr und lese mir keine Links im Internet durch und so.
Bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch verständlich, aber du hast bei unserem Job, bei unserem Medium genauso eigentlich die Pflicht, dich fortzubilden, weiterzubilden, wie du es hast, wenn du zum Beispiel Jurist bist oder beim Finanzamt arbeitest. Niemand kann doch jetzt ernsthaft sein Jurastudium abschließen und dann glauben, dass er mit dem, was er da gelernt hat, für die nächsten 30 Jahre zurechtkommt.
Ja.
Das ist doch unrealistisch. Das ist doch in dem Moment, wo er es gelernt hat, ist es doch schon wieder veraltet.
Und, ja, und ich denke mir halt immer, also ich finde halt das Gleiche. Ja, ich finde, es hapert halt oft auch irgendwie so am Enthusiasmus. Also ich habe dann irgendwie das Gefühl, die haben auch irgendwie nicht so den Spaß daran. Also und dann mit dem Spaß an dieser Geschichte kommt halt auch dieses automatisch gerne mehr darüber, sich mehr damit beschäftigen wollen.
Ja.
Und das habe ich halt, finde ich halt, ist oft, fehlt halt so. Da merkst du dann auch, da erklärst dann irgendwas und ja, das ist dann okay, aber du hast nicht so das Gefühl, da hast du gerade wen angezündet, der ist jetzt irgendwie total heiß oder so. Naja. Okay. Ja, dann sind wir im Prinzip durch, haben aber noch wie immer ein paar Links in keine Schaunotizen hinterlegt. Und das sind insgesamt 6 Stück. Das erste ist eine Art Webinspektor für WebGL-Programmierung, wo man Frame für Frame sich eben anzeigen lassen kann, was für WebGL-Befehle werden aufgerufen und welche Ressourcen werden da verwendet. Also wer in Sachen WebGL unterwegs ist und da debuggen muss, für den ist das genau das Richtige. Dann gibt es ein GitHub-Projekt, das heißt 140 Bytes und das ist im Prinzip so, da haben sich welche einen Sport draus gemacht, bestimmte JavaScript-Programme in unter 140 Zeichen abzubilden und was halt an diesem GitHub-Projekt ganz gut ist, dort sammeln die eben ihre ganzen Tricks, um ein und dasselbe JavaScript eben möglichst kurz auszudrücken. Also vielleicht interessant für Leute, die, keine Ahnung, an irgendwelchen 10K-Wettbewerben oder so mitmachen wollen und so. Oder wer halt über JavaScript gerne noch ein bisschen was lernen will, über abstruse Dinge. Dann gibt es auch auf GitHub ein Verzeichnis oder ein Wiki, in dem jemand versucht, mal so die zahlreichen JavaScript-Bibliotheken, die es so gibt, zu katalogisieren und Themen zuzuordnen. Also zum Beispiel Canvas, welche Canvas-Frameworks oder Bibliotheken gibt es, und dann gibt es auch eine Tabelle, wo dann verschiedene Dinge zu, ja, so, wo die dann verglichen werden, gibt es eine gute Doku, gibt es keine Doku und was auch immer, was die können. Also es ist eine gute Anlaufstelle, wenn man eben auf der Suche ist. Dann hat der Robert Neiman, wie der Jens mir berichtet hat, schon sehr lange, aber mir heute erst irgendwie untergekommen, einmal eine Seite, auf der so eine Browser-CSS3-Kompatibilitätstabelle steht, und das gleiche eben nochmal für HTML5. Also wer mal schnell nachgucken möchte, wird irgendwie XY in dem und dem Browser unterstützt, der kann halt diese Seiten mal schnell aufrufen. So eine Art Cheat-Sheet. Und ganz zum Schluss hätte ich noch ein kleines Framework, das heißt JSON Select. Und das wendet das Prinzip des per CSS Dinge selektierens auf JSON-Datensätze an. Das heißt also, wenn man viel mit dicken JSON-Datensätzen arbeitet, dann kann man im Prinzip, hat man dann sozusagen seine eigene kleine Datenbanksprache, mit der man dann bestimmte Datensätze sich rausholen kann oder eben sich durch diesen JSON, durch dieses JSON-Objekt hangeln kann. Genau. Ja, und das waren dann alle sechs, keine Schaunotizen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Einwürfe habt oder Korrekturen oder noch ein paar andere gruselige Programmierbeispiele, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Kommentare, auch via Audioboo. Und die ganzen Audioboo-Kommentare, die wird der Markus dann in der nächsten Folge mal mit reinschneiden, denke ich. Ja, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank an den Jens.
Gern geschehen.
Hat super viel Spaß gemacht. Sind ja auch bei beachtlichen anderthalb Stunden gelandet.
Ja, kenne ich von Technikwürze.
Ja, machst du ja nichts. Nee, aber es ist auch nett. Also ich hoffe, waren irgendwie nicht zu ausschweifend. Und ja, würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Bis dahin. Und wir vielleicht auch bald wieder. Tschüss.
Gerne. Bis dann. Tschüss.